Das bedeutet, wir haben eine Technologie, mit der die Mitarbeiter der jeweiligen Kunden selbst Ideen und Innovationen umsetzen können.
Weil ich habe noch niemanden kennengelernt bisher, der sagt, ich mache digitale Innovationsökosysteme.
Und wir haben diese Crowdfunding-Mechanismen, haben wir quasi übertragen auf das Thema, ich sag mal, Ideenmanagement.
Eigentlich redet man heute gar nicht mehr über Innovation, sondern alles muss ja heute agil sein, ambidextrie. Ist eigentlich ein altbackener Begriff, Innovation. Und trotzdem nennt ihr euch Innovationsmacher.
Dann kann man das natürlich für Unternehmen nutzen, aber noch viel spannender ist es, wenn man das Ganze in die Gesellschaft als Ganzes reinträgt.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Hast du schon daran gedacht? Bei welcher ich Startup-Gründer und Geschäftsführer ein wenig auf den Management-Zahn fühle. Es geht um die Erfolgsfaktoren der Unternehmen, um die Gründer selbst und um ihre Mitstreiter. Mein Name ist Markus Düsselkamp und ich begrüße unseren heutigen Gast, nein, die beiden Gäste, den Harvard Haberling und den Matthias Schiedert von der Firma Table of Visions. Erstmal hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Das war die kürzeste Version. Ne? Wir fangen mal an mit dem David. Table of Visions, meine persönliche Entschuldigung, ich habe euch bisher nicht auf dem Radar gehabt. Ist das jetzt eine oberpeinliche Aktion oder ist das jetzt normal?
Ach, das ist vollkommen in Ordnung.
Ja, aber dann sagt doch mal ganz kurz, was macht ihr denn Spannendes? Nachdem ich das dann gesehen habe, habe ich mich gewundert, warum ich euch noch nicht kannte.
Wir bieten relativ großen Unternehmen digitale Innovationsökosysteme. Das bedeutet, wir haben eine Technologie, mit der die Mitarbeiter der jeweiligen Kunden selbst Ideen und Innovationen umsetzen können und idealerweise viel Erfolg damit haben.
Wow, jetzt hast du aber mir viele Stichworte schon gegeben. Ich muss sogar zwischendurch mal aufschreiben. Gibt es irgendjemanden schon auf dem Markt, der von sich behauptet, er würde digitale Innovationsökosysteme geben? Du zögerst ziemlich lange. Ich selbst habe ja ein bisschen was mit Innovationsmanagement auch schon in meinem Leben zu tun gehabt, ein paar Bücher dazu auch formuliert, aber ich habe noch niemanden kennengelernt bisher, der sagt, ich mache digitale Innovationsökosysteme.
Also das freut mich zu hören. Ich glaube, unsere Geschichte ist auch tatsächlich so ein bisschen einzigartig. Wenn ich mal so ein bisschen ausholen darf.
Ja, warte mal, die Geschichte kann man gleich drauf zu sprechen. Ja. Aber jetzt gib mir erstmal und unseren Zuhörern die Idee, was heißt denn überhaupt digitale Innovationsökosysteme? Also digital wissen wir alles, Innovationen kennen wir auch. Was hat das jetzt mit Ökosystemen zu tun? Nämlich in der Zwischenzeit reden ja ganz viele im Rahmen der Plattformökonomie von digitalen Ökosystemen. Und du bist auch unser erster Studiogast jetzt hier, der das Thema Ökosystem anspricht. Also insofern leg mal los. Warum digitales Innovationsökosystem?
Wir merken, dass viele Kunden sozusagen historisch betrachtet irgendwie aus dem betrieblichen Vorschlagswesen kommen oder klassisches Ideenmanagement. Das ist in der Regel wirklich eine kommunikative Einbahnstraße. Mhm. Und so der nächste Schritt ist, dass sich das Innovationsmanagement auch so ein Stück weit verändert. Wir sehen, dass der Innovationsmanager eigentlich so die Rolle eines Coaches einnimmt, um wirklich sozusagen die ganze Mannschaft dabei coacht, eben Innovationen voranzubringen. Und wenn man auch diese Rolle sozusagen nicht monolithisch betrachtet, sondern so ein Stück weit offener, dann muss man eigentlich im Ökosystem denken. Ja, also das heißt die Verbindung von ganz vielen anderen Elementen, die Einbindung von Trends, die Einbindung eben aus die ganze Mitarbeiterschaft. Also wirklich sozusagen eher ein Ökosystem zu denken. Dieses Ökosystem endet auch nicht nur bei der Belegschaft, sondern das Wichtige ist, dass man im Prinzip mit unserer Plattform auch eine externe Community mit einbinden kann.
Und also das ist sozusagen Open Innovation und diese ganzen Schlagwörter.
Genau.
Fahren wir mal nochmal einen Schritt für mich zurück. Innovation, ich freue mich tierisch jetzt mit euch über Innovation zu reden, weil eigentlich redet man heute gar nicht mehr über Innovation, sondern alles muss ja heute agil sein, ambidextrie. Ist eigentlich ein altbackener Begriff, Innovation. Und trotzdem nennt ihr euch Innovationsmacher.
Also ich würde es per se nicht als altbacken bezeichnen, über Innovation zu sprechen. Klar, kein Thema, das Wort Innovation ist natürlich ausgelutscht. oder beziehungsweise die Definition. Und das ist eigentlich so mit unserer ersten Tätigkeiten, die wir bei unseren Kunden machen, dass wir eigentlich mal so fragen, was versteht ihr denn eigentlich unter Innovation? Und es ist immer ganz spannend zu sehen, wie gibt es einen Workshop und allein zu für sich zu definieren, wir sitzen dann in einer Runde, irgendwie, keine Ahnung, C-Level-Management ist mit dabei und da wird über das darüber diskutiert, was denn eigentlich Innovation ist. Und keiner der Beteiligten hat das gleiche Verständnis davon. Und erstmal da so einen Begriff zu schärfen und viel spannender ist eigentlich die Frage, das Thema Innovation zu definieren und dann auch so auszuformulieren, dass es für die gesamte Belegschaft verständlich ist.
Okay. Also wie würdest du jetzt Innovationen definieren nach den ganzen Gesprächen mit deinen Kunden, mit den ganzen Netzwerkpartnern? Was ist eine Innovation?
Letztendlich glaube ich, dass es tatsächlich jeder für sich festlegen muss. Ja? Also okay. Das ist natürlich wenig befriedigend,
die Antwort. Also dann gebe ich dir mal die offizielle Definition, die ich zumindest von der Hochschule kenne, wo ich unterrichten darf. Innovation ist eine erfolgreich erstens umgesetzte Idee, also muss erfolgreich sein. Zweitens muss was Neuartiges sein, kann zwar eine alte Idee sein, aber jetzt für den Kunden, für die Zielperson neuartig. Und es muss einen Nutzen für die Zielperson geben. Könntest du mit dieser Innovationsdefinition leben?
Definitiv.
Okay, gut. Und dann sucht ihr die normalen Innovationen oder sucht ihr auch die Disruption? Wo geht ihr, in welche Richtung geht ihr eigentlich?
Genau, das hängt tatsächlich so ein bisschen von unseren Kunden ab. Aber wir bei Table of Visions, wir versuchen immer mit dem jeweiligen Kunden erstmal das Thema Innovation zu definieren und dann zu gucken, wo muss man dann ansetzen? Und es gibt einfach ganz unterschiedliche, also eine Sparkassenfinanzgruppe ist ein Stück weiter, ein Audi, für die wir quasi auch integriert sind, die sind auch schon ein Stück weiter. Aber es gibt andere Kunden, die sind einfach in der ganzen Digitalisierungsphase noch nicht so weit fortgeschritten. Da muss man vielleicht ein bisschen früher ansetzen. Und da ist das Wort Disruption gegebenenfalls noch zu früh.
Nochmal zum Verständnis. Seid ihr jetzt Berater? Seid ihr Anbieter einer digitalen Plattform? Was seid ihr?
Genau, also die Basis bildet sozusagen immer die unsere Technologie.
Und die Technologie, habt eine eigene Technologie.
Ist eine eigene Technologie. Wir haben eine Software entwickelt, schon vor einigen Jahren. Dazu gleich in der Geschichte vielleicht auch ein bisschen mehr. Die sozusagen originär aus dem Crowdfunding kommt. Und wir haben diese Crowdfunding-Mechanismen, haben wir quasi übertragen auf das Thema, ich sag mal, Ideenmanagement und diese Transparenz, zum gewissen Grad eine Demokratisierung der Entscheidungsprozesse und haben die sozusagen auf das Thema betriebliches Vorschlagswesen, Ideenmanagement übertragen.
Also jetzt merkt man schon, du willst auf eure Geschichte hinaus. Wenn man auch auf eure Homepage kommt, dann stellt ihr euch erstmal vor, wir sind die Crowdfunding-Pioniere und dann sagt ihr ganz charmant, vielleicht ist etwas dick aufgetragen, ist aber wahr. Dann erzählen wir uns mal, wo kommt ihr eigentlich her? Und wenn ihr von ihr sprecht, seid das ihr bei Matthias und David oder bist du das mit dem anderen David, von dem ich auch gehört habe?
Genau, es gibt noch einen zweiten David, David Holizek und ich. Wir hatten uns beim Studium kennengelernt. Ich bin ursprünglich aus Österreich und wir, genau, es war so ein bisschen, ich sag mal, unternehmerische Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns gesehen und wir wussten irgendwie, wir wollen gemeinsam was auf die Beine stellen. Und wir hatten damals eine ganz spannende Idee, die wir einem relativ großen Medienkonzern damals gepitcht hatten. Und diese Idee war für damalige Verhältnisse sehr innovativ. Und die Entscheider dort fanden die Idee spannend und wir hatten die Chance, einen Elevator-Pitch zu machen. Und wir sind sozusagen immer eine Runde weitergekommen. Und wir beide Studenten, total aufgeregt, unser ganzes Herzblut da reingesteckt, diese Idee umzusetzen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, bis ins Finale zu kommen. Die ganze Führungsriege wurde aus München eingeflogen und wir haben einen Trailer produziert und wir haben da wirklich ganz dick aufgetragen. Die haben sich das angehört, sind aufgestanden, haben applaudiert, haben gesagt, großartig, wir melden uns bei euch. Es hat sich natürlich niemand von uns gemeldet, selbst jetzt nach mehr als 12 Jahren nicht. Und sowas frustriert natürlich. zeigt auch so ein bisschen auf, wie unfassbar schwer sich Corporates mit dem Thema Innovation eigentlich tun. Aber für uns, wir haben uns eigentlich gesagt, ach, irgendwie tolle Idee, gibt es da nicht irgendwie eine Alternative dazu? Und wir haben die ersten Gehversuche von Crowdfunding-Plattformen in USA gesehen. Das war Kickstarter und Indiegogo. Und wir fanden diese Idee von Crowdfunding so spannend, dass wir eigentlich unser Projekt dort anreichen wollten. Haben einen Projektantrag auf Kickstarter gestellt und wurden prompt abgelehnt, weil aus regulatorischen Gründen ging es 2010 noch nicht, dass man sozusagen als Europäer einreicht. Und daraufhin haben wir uns gesagt, ach, wenn das ist so eine geile Idee, dieses Crowdfunding, wir müssen das irgendwie machen. Und dann haben wir unsere eigene Crowdfunding-Plattform gestartet und haben 2010 Pling ins Leben gerufen. Pling, so die Münze, Pling, die Idee. Das fanden wir von Anfang ganz toll und letztendlich gesagt, getan, und wir haben von 2010 weg hunderte Projektgründer dabei begleitet, von der Idee bis zur Finanzierung. Waren richtig tolle kreative Projekte dabei, irgendwie Paul und Hansen, Berliner Brüderpaar, das sich in den Kopf gesetzt hatte, mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai zu fahren, und Computer Games, wirklich richtig tolle Projekte. Und wir haben das gebootstrapped und aufgebaut.
Ganz kurz, was heißt gebootstrapped?
Letztendlich ohne irgendwelche externen Hilfen.
Also Cashflow finanziert aus dem eigenen Paket.
Genau, wobei Cashflow ist auch schön. Es war de facto, wir haben das wirklich von null aufgebaut. Okay. Also war wirklich eine klasse Erfahrung. Und nach 2 Jahren Betrieb, und wir waren ganz viel auf Vorträgen, irgendwie auf Universitäten, und es war echt toll, das Thema Crowdfunding auch so ein bisschen in die breite Masse zu bringen, haben wir dann eine Anfrage bekommen, ob wir Pling verkaufen würden. Es kam komplett aus dem heiteren Himmel, irgendwie eine E-Mail ploppte rein, und wir so, vielleicht ist das sogar Spam. Und wir haben dann, die Neugierde war dann doch ein bisschen größer.
Ja, warum geht man 2 Jahre, nachdem das Baby dann gerade richtig am Laufen ist, schon gleich in Verkaufsphase? Also die letzten Interviewpartner, die ich hier hatte, haben immer gesagt, nee, wir wollen gar nicht mehr Exit nachdenken, wir wollen erstmal richtig schön da das Ding hochziehen, wir haben unsere Visionen. Und nach 2 Jahren geht man schon in den Verkauf.
Also das muss man auch dazu sagen, es war nie geplant.
Ja. Okay.
Also wir mussten uns so ein bisschen taktisch auf diese Situation einstellen. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass uns natürlich bewusst war, dass Kickstarter irgendwann einmal nach Deutschland kommen wird. Es war klar, dass die großen Plattformen so, und letztendlich war sozusagen unsere Hoffnung mit dem neuen Eigentümer, dass wir sozusagen die finanziellen Ressourcen hätten, um entsprechend da auch anzutreten.
Okay. Es gibt ja so eine Plattformökonomie, den dummen Spruch, der vielleicht sogar wahr ist, the winner takes it all. Meinst du, das passt ja zu deiner Aussage, wenn Kickstarter mal richtig durchstartet in Deutschland, dann haben die auch alle Chancen dementsprechend.
Definitiv.
Okay. So, und dann habt ihr also ein Exit gehabt, das war 2012, und jetzt sind wir in 2019. Dann habt ihr 7 Jahre lang jetzt an Table of Visions gearbeitet.
Korrekt. Letztendlich hat uns wir haben den neuen Eigentümer dann noch ein Stück weit operativ begleitet, aber wir merkten relativ schnell, dass sozusagen da die Visionen irgendwie nicht gleich sind, und wir haben uns dann irgendwann mal entschlossen, sozusagen getrennte Wege wieder zu gehen, was absolut in Ordnung war. Aber wir merkten, dass witzigerweise viele Unternehmen und viele auch gute Freunde, mit denen wir zu tun hatten, die mittlerweile in größeren Corporates unterwegs waren, dass die einfach wirklich Schwierigkeiten hatten, eigene Ideen von Mitarbeitern umzusetzen. Mhm. Und wir hatten uns einfach gedacht, na gut, wir haben da diese Crowdfunding-Technologie, gegebenenfalls lässt sich das auch auf dem Unternehmenskontext umsetzen.
Das darfst du mir jetzt mal erklären. Also Crowdfunding kenne ich ja, dass man quasi viele Menschen dazu motiviert, kleine Summen zu zahlen, die man dann wiederum gerne auch in unterschiedlichste vielen kleinen Investments hineinstecken kann. Also so ein Intermediär dann quasi. Und wo ist jetzt das bei den Ideenfindungen? Sollen viele Menschen dann abstimmen, welche Ideen die richtigen sind? Oder wie darf ich mir das vorstellen bei Table of Visions?
Genau, also ich kann es auch gerne irgendwie so einem sehr konkreten Beispiel irgendwie festmachen.
Super.
Beispielsweise für die Audi AG haben wir Audi Crowdfunding ins Leben gerufen. Und Audi Crowdfunding involviert bis theoretisch alle 90.000 Audi-Mitarbeiter. Und letztendlich ist Audi Crowdfunding eine Plattform, die grundsätzlich für alle Audi-Mitarbeiter zugänglich ist. Und auf dieser Plattform ist die Besonderheit, dass nicht nur lose oder rohe Ideen vorgestellt werden, sondern tatsächlich ganz konkrete Projekte. Und hinter jedem Projekt, jedes Projekt hat eine definierte Zielsumme. Und die Spielregeln sind dann relativ ähnlich wie beim klassischen Crowdfunding. Das bedeutet, dass ein Projekt hat eine Laufzeit, beispielsweise 30 Tage. Und innerhalb dieser 30 Tage muss das Projekt mindestens 100% seiner Zielsumme finanzieren. Und das Werteversprechen an den Mitarbeiter, der das Projekt vorstellt, ist, wenn du dein Projekt erfolgreich finanziert bekommst, kannst du es umsetzen.
So, und woher haben jetzt die Mitarbeiter selbst irgendwelche Coins, die sie investieren können? Oder sind es die Reisleiter? Oder wer ist derjenige, der das Geld hat, dafür Budgets freizugeben?
Gute Frage. Das ist tatsächlich auch von Kunde zu Kunde so ein bisschen unterschiedlich. In dem Fall von Audi ist es so, dass es quasi 3.000 budgetverantwortliche Manager gibt. Und diese budgetverantwortlichen Manager können dann direkt diese Projekte finanzieren.
Und wie lange macht ihr das jetzt schon für Audi?
Knapp 2 Jahre.
Und welchen Erfolg behauptet Audi jetzt zu haben dadurch?
Es gab vor einem halben Jahr oder nicht mal einem halben Jahr, vor ein paar Monaten gab es eine ganz tolle Pressemitteilung auch von Audi, die so ein paar konkrete Projekte beleuchtet. Ein Nachhaltigkeitsprojekt, ein Projekt ADUI hieß das. Das ist ein Roboter, der sozusagen am Flughafen München unterwegs ist. Unterschiedlich getaktete Projekte, aber immer ganz wichtig, keine Ideen, sondern de facto umgesetzte Projekte.
Mhm, cool. Jetzt habe ich bei eurer Homepage auch den Begriff gelesen, nicht nur Crowdfunding, sondern Reward-Based Crowdfunding. Was heißt denn das?
Genau, Reward-Based Crowdfunding ist sozusagen ein Spezialbegriff, kommen aus dem klassischen Crowdfunding. Wenn man so will, sind die Plattformen wie Kickstarter oder Indiegogo klassische Reward-Based Crowdfunding-Plattformen. Das bedeutet, dass es immer einen sogenannten Reward gibt. Ich kann beispielsweise die DVD von einem Film kaufen oder bekomme einen Podcast, einen speziellen. Also es ist sozusagen immer auf dem Ding. Und es hat sich der Fachbegriff, es gibt daneben sozusagen noch Donation-Based Crowdfunding, das bedeutet, dass es immer eine Spende ist, die dahinter steckt, oder Equity-Based Crowdfunding, wenn es beispielsweise um Crowd-Investing geht, wenn ich Rendite oder einen Unternehmensanteil im Gegenzug für meine Unterstützung bekomme.
Und jetzt, wie viel seid ihr bei Table of Visions?
Wir sind ein kleines Team. Wir sind knapp 20.
Alle hier in Berlin?
Großteils.
Mhm. Und zwei Gründer?
Und zwei Gründer.
Jetzt hast du gesagt, bei den Gründern hast du gerade so einen schönen Spruch gebracht, Liebe auf den ersten Blick. Ihr habt euch die Davids und Davids haben sich also bei der Uni kennengelernt und dann war es Liebe auf den ersten Blick. Nachdem ich jetzt einige Startups ja hier interviewen darf, kriege ich immer mehr raus, das ist schon eine ganz entscheidende Frage, wer sich da als Team zusammenfindet. Jetzt habt ihr ja nicht nur euren ersten Startup, schon das zweite. Wie ist denn das so mit einem anderen Kollegen gemeinsam eine Firma zu gründen? Macht es das einfacher zu zweit? Macht es schwieriger? Wie ist denn das?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich könnte es mir nicht ohne meinen Partner vorstellen. Es ist auch, glaube ich, spannend, wenn man auch unsere Historie irgendwie betrachtet. Also wir sitzen jetzt seit über 10 Jahren im gemeinsamen Büro. Hätte ich mir eigentlich auch nicht so erwartet. Aber es gibt sozusagen so ein unausgesprochenes Grundverständnis zwischen uns beiden. Also wie wir Probleme irgendwie gemeinsam meistern. Und letztendlich glaube ich, ist es wirklich runterzubrechen auf eine Chemie. Ergänzend natürlich auch nicht verkehrt, wenn sich ein Geschäftspartner in ähnlichen Lebensphasen befindet. Also wir sind sozusagen beide Väter zu einer sehr ähnlichen Zeit geworden und das ist von Vorteil, wenn man sich gegenseitig natürlich versteht.
Habt ihr einen harten Vertrag miteinander?
Ja.
Von Anfang an?
Im Prinzip ja.
Okay. Was passiert, wenn sich einer von euch beispielsweise, wenn dann die Lebenssituation sich ändern sollte?
Dann würden wir in erster Linie mal miteinander sprechen.
Okay. Wie könnt ihr überhaupt euch vorstellen, nochmal einen Dritten in eure Bunde reinzunehmen?
Definitiv nicht ausgeschlossen, ja klar.
Aber da muss ich doch wahnsinnig schwer tun. Da ist ja da so eine. Also ich stelle mir das so vor wie eine Ehe. Ihr seid jetzt schon seit 10, 12 Jahren miteinander verheiratet und da soll jetzt ein Dritter reinkommen. Also der Dritte da ist eigentlich immer so ein Fehl am Platz.
Nee, wir sind Teamplayer.
Aber so wie du jetzt auch zögerst, das heißt, also ihr habt doch gar nicht vor, momentan noch weitere Investoren reinzunehmen, sondern ihr seid ihr beide und dann habt ihr euer Team.
Was Table of Visions betrifft, definitiv. Wir sind beide wahnsinnig stolz drauf, dass wir sozusagen auch Table of Visions, genauso wie Pling, ohne externe Hilfe irgendwie aufgebaut haben. Das beinhaltet natürlich Freiheiten, die aus meiner Sicht unkäuflich sind.
Ja, kann ich super gut verstehen. Wir hatten gerade eben mal ein letzte Podcast, wo man sieht, welchen Mehrwert auch ein Investor aus der Höhle der Löwen herausbringen kann. Aber ihr seid nicht das erste Podcast-Interviewpartner, wo man dann eben das aus dem eigenen Ressourcen schafft, aus dem eigenen Cashflow. So, jetzt hat irgendwann mal wegen einer Mail von dir, wie ich gelernt habe, an den Matthias, ist der auf einmal angesprungen und hat eine vollkommen neue Dimension noch bei euch hineingebracht. Was ist denn da bei euch geschehen? Aus einem Startup mit einer Internet-Software für die Ideenfindung, also das digitale Innovationsökosystem, kommt auf einmal noch ein ganz neuer Gedanke hinein.
Also die Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben, ist, dass ich beauftragt wurde, als Arbeitsrechtler Arbeitsverträge zu gestalten. Und wir kannten uns persönlich gar nicht, nur über das Telefon und über den E-Mail-Verkehr. Und dann hing an einer der E-Mails, die zu mir zurückkam, ein Artikel, den er verfasst hat, irgendwie in der Personalwirtschaft, wo dieses System beschrieben wurde. Und ich habe mir das dann durchgelesen und dachte, das ist das ist innovativ, um den Begriff nochmal aufzufassen. Ich will da einfach mehr drüber. Sinn,
die wir gerade gelernt
ich will da haben. Einfach Nichts mehr. Ich will da einfach mehr drüber. Das war so ein Antrieb von innen raus. Ich will da einfach mehr drüber erfahren und dann haben wir uns persönlich kennengelernt und uns auch gut verstanden. Also ich mit beiden Davids. Und meine Idee war, wenn man Innovationen in großen Unternehmen, also das ist die Voraussetzung, dass, sagen wir mal, mindestens 3000 Arbeitnehmer zu organisieren sind, mit diesen Mitteln des Crowdfundings, wenn man das hinkriegt, dass die Dichte der eingereichten Ideen und der Umsetzung und auch auf der Entscheiderebene, dass die plötzlich mitbekommen, wow, was für ein Potenzial in meinen Mitarbeitern steckt, dann kann man das natürlich für Unternehmen nutzen. Aber noch viel spannender ist es, wenn man das Ganze in die Gesellschaft als Ganzes reinträgt. Und dann haben wir angefangen, drüber nachzudenken, ob es denn auch eine Möglichkeit gibt, das für den politischen Prozess, also für die Gesellschaft, zu nutzen. Und ich bin über eine Nähe so zu einer Partei, war das für mich klar. Also wenn wir das irgendwie versuchen, dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie diese Organisationsform präsentieren, damit ihr eure Mitglieder, eure Wähler in diesen ganzen Prozess, diesen demokratischen Prozess mehr mit einbindet. Das Ganze ist jetzt schon 2 Jahre her und bewegt sich momentan leider auf einem ähnlichen Level, wie er das geschildert hat, mit dem ursprünglichen, also da wiederholt sich die Geschichte, dass wir haben das an diversen Stellen präsentiert. Es kam extremst gut an. Leider bislang, ohne dass man es tatsächlich umgesetzt hat.
Mhm. Also wie in der Mediengruppe damals,
ja, mit dem wir jetzt hier. Ganz genau. Okay. Jetzt geht allerdings, wenn man die Zeit, so die Medien verfolgt und so diese Strömung in dieser ganzen Parteiendiskussion verfolgt, es wird immer mehr davon geredet, dass man, dass die Menschen auf eine andere Art und Weise mitgenommen werden wollen. Also sie wollen nicht mehr in Ortsvereinen in Hierarchien hängen und sagen, ja, also sie haben nicht mehr das Gefühl, dass sie da wirklich was bewegen können. Dieses Tool, wenn man es geschickt umsetzt, wäre die Möglichkeit, für eine Partei eine ganz, ganz große Zahl an nicht nur jungen Menschen, aber vor allen Dingen auch jungen Menschen, die sich nachweislich, da gibt es Studien drüber, einerseits politisch sehr engagieren, andererseits aber nicht mehr politisch in Parteien organisieren, weil sie diese ganzen alten Mechanismen nicht mehr als ihre sehen. So, und jetzt.
Du schilderst ja eigentlich das gleiche Problem, was jetzt wahrscheinlich David auch in jeder Firma, in Großkonzernen ist. Also stellt sich ja immer die These, je größer ein Unternehmen ist, umso weniger innovativ kann es eigentlich sein. Also wir haben ja auch heute den Begriff der Größendegression, das heißt nicht mehr die Größe Vorteil ist, sondern eher die Größe Nachteil ist. Also ob jetzt eine Partei oder bei einer Firma, je größer, umso starrer sind die Strukturen, umso mehr sind die Mechanismen eingefahren, umso weniger denkt jemand, der eine Basis ist, ich habe eigentlich überhaupt einen Kanal und werde überhaupt nicht gehört. Das ist im Endeffekt auch die Botschaft gerade, oder?
Das ist die Botschaft. Da geht es wahrscheinlich dann in diesem Bereich auch eher so ein bisschen, vielleicht nicht ganz disruptiv, sondern ergänzend den Versuch zu unternehmen, Ideen aufzugreifen, darüber zu entscheiden nach vorgefertigten Spielregeln. Das ist genau der gleiche Mechanismus, der bei Unternehmen geführt wird. Die sogenannten Spielregeln sind die Eckpunkte, die der Auftraggeber mitbestimmt. Er übernimmt eine Prüfung, ob diese Spielregeln formell eingehalten wurden. Und das hat den Vorteil für alle Beteiligten, dass halt Ideen erkannt werden von der Hierarchie her, von Leuten, die Entscheidungsträger sind. Und dass halt die große Anzahl, also ob es Mitarbeiter sind, ob es Parteimitglieder sind, ob es Bürger in einem regionalen Raum sind, die Chance bekommen, ganz direkt ihre Ideen, ihre Missstände, wo sie Lösungsansätze ganz konkret formulieren können, in ein Tool einzubringen und gehört zu werden auf einer vordefinierten Art und Weise.
Das Motto von unserem Podcast-Reihe heißt ja, hast du schon daran gedacht? Und wenn ich euch beide habe, habt ihr schon daran gedacht? Es gibt es ja in der heutigen Ansatz, sagt man immer ganz gerne, das Motto muss immer sein, um etwas zu bewegen, was zu Veränderungen durchzubekommen, heißt immer Think Big. Das tut ihr ja mit euren Ideen. Aber dann auch Start Small und Move Fast. Jetzt mal auf das politische Thema. Warum wollt ihr gleich Parteien beglücken, sondern warum geht ihr nicht zu einem Bürgermeister und sagt, lass uns doch mal dieses Crowdfunding-Thema auch mal versuchen, die Ideen-Crowdfunding mal einfach mal in einer Kommune zu testen?
Guter Ansatz. Da sind wir ehrlich gesagt, also wir denken darüber nach, in Kommunen zu starten. Das ist in der Umsetzung erstmal, also wenn man jetzt den ersten Versuch, dass dann auch Ergebnisse präsentiert werden kann, starten will, muss eine Kommune sehr, sehr gut ausgewählt werden, auch an Flexibilität, an Größe. Wer sind die Protagonisten in diesem Raum? Wie offen sind sie dafür? Es hat ja auch immer so ein Stück weit.
Kann man das wirklich alles auswählen? Denn die agile Welt sagt ja einfach, fang doch einfach mal an, find die erste Kommune, testest du einfach. Vielleicht hört ja jemand den Podcast und sagt, cool, ich will es einfach mal testen.
Ist eine Möglichkeit, kann gerne, der das hört und offen dafür ist und sich davon überzeugen lassen möchte, dass die Mechanismen funktionieren, herzlich willkommen. Es ist natürlich vom Entscheidungsprozess her was anderes, als wenn man jetzt in einem Unternehmen reingeht und die Geschäftsführung sagt, wir machen das.
Genau, wir merken sehr stark bei den Unternehmen, dass man kann solche Plattformen durchaus mal als U-Boot-Projekt irgendwie starten. Und wir hatten durchaus sogar einen Praktikanten, der irgendwie total von unserer Idee begeistert war und gesagt, wir brauchen unbedingt so eine Plattform. Und wir haben alles möglich gemacht, damit er sozusagen die Chance hat und alle Hürden wie IT-Security und Datenschutz, alles gepackt. Und aber letztendlich braucht man, also so kann eine Plattform starten, aber man braucht definitiv dann irgendwann einmal die Unterstützung vom C-Level-Management. Wenn die nicht dahinter stehen, dann ist so eine Plattform in der Regel auch gestorben.
Also im Innovationsmanagement sagen wir brauchen immer den Machtpromoter, sonst geht's nicht. Deswegen habe ich auch gerade eben bei der Kommune an den Bürgermeister gedacht. Also nur ein Behördenmitarbeiter wird sich auch schwer tun, aber halt den Bürgermeister. Und dann passt das ja bei euch dann genauso. Also bei den Großkonzernen, die ihr betreut habt, habt ihr dann immer dann oben einen Machtpromoter, der das dementsprechend auch wirklich davon begeistert ist, der selbst auch brennt und es doch durchsetzen möchte.
Genau. Letztendlich, okay. Vor allem, wenn es tatsächlich um Budgets vergibt, also wir haben auch Plattformen umgesetzt, wo quasi ein zentrales Innovationsbudget an alle Mitarbeiter verteilt wurde, wirklich total demokratisch, und das ist eigentlich auch unser favorisierter Ansatz, so dass wirklich jeder Mitarbeiter ein Stück weit mit seinem virtuellen Budget mitentscheiden kann, welche innovativen Projekte von seinen Kollegen und Kolleginnen umgesetzt werden.
Habt ihr eigentlich auch Kunden aus der Welt der, sag ich mal, der digitalen Unternehmen, wo sogar schon hologratische, also schon mehr, sagen wir mal, nee, die Hoheit in den Zellen, in den Teams ist, habt ihr solche Teams auch schon oder solche Firmen als Kunden, oder sind das jetzt eher so die klassischen durchstrukturierten Firmen? Weil ich stelle mir gerade die Frage, würde ein Spotify, der sehr bekannt ist für eine sehr agile Struktur, überhaupt euch brauchen? Denn im Endeffekt ist das in der Kultur verankert, dass die Ideen von unten nach oben kommen.
Also unsere primären Kunden sind tatsächlich eher so ein bisschen, ich sag mal, die klassischen Unternehmen, die irgendwie über Dekaden oder noch länger irgendwie gewachsen sind. Ich würde aber erstmal das auch so ein bisschen bezweifeln, dass ein Spotify tatsächlich so agil agiert, wie das propagiert wird.
Eine Zeitung tut sich auf jeden Fall sehr gut. Ne? Dann eben noch die Holokratie, die ich bisher bei den meisten Firmen erlebt habe, ist meistens eine Mischform. Und deswegen habe ich auch gerade die Frage gestellt, denn ich erlebe ja auch, dass je größer eine Firma ist, umso mehr sind diese Strukturen drin, sind diese Mechanismen drin, von denen ihr beide sprecht. Und das ist wirklich egal, ob es jetzt eine Partei ist, ob es ein Verein ist, ob das ein Unternehmen ist. Selbst in großen Familien geht das auf einmal los. Also insofern nachvollziehbar. Jetzt mal zurück zu eurem eigentlichen Setup als Table of Visions. Ihr seid also ihr beide Gründer, dann habt ihr 20 Mitarbeiter. Was machen denn die ganze Zeit diese Mitarbeiter? Für welche Themen habt ihr die eigentlich?
Es sind einige oder viele sind Projektmanager, die tatsächlich sozusagen direkt im Kundenaustausch sind. Natürlich viele Entwickler. Designer, dann natürlich leider muss man auch zu sagen, viele, also nicht leider wegen den Menschen, aber sozusagen der ganze bürokratische Akt, der als Unternehmer sozusagen auch immer mitschwingt, also Finanzbuchhaltung etc. etc.
Warum macht ihr das selbst? Weil das kann ich ja heute wunderbar auch outsourcen. Also ich kenne viele Startups, die nie einen eigenen Buchhalter hatten und auch eben das ganze Thema komplett immer über die Dienstleister extern gemacht haben.
Haben wir auch ganz lange gemacht. Wir haben jetzt aber nach Jahren des Outgesourcen, also speziell in der Finanzbuchhaltung, hatten wir eine ganz lange Zeit ausgesourced. Und mittlerweile haben wir aber einen Finanzbuchhalter gefunden, der total begeistert und eigentlich schon in Pension ist und gesagt, er möchte eine Aufgabe im Startup haben. Ganz klasse Typ. Und seitdem funktioniert das deutlich besser.
Okay. Und was sind noch so Backoffice-Bereiche, wo du sagst, da hätte man eigentlich gar nicht. Du sagst es gerade leider, ne? Da musst du so selbst schmunzeln, aber welche Backoffice-Bereiche habt ihr denn noch so?
Nee, man muss einfach dazu sagen, mittlerweile, um Unternehmen zu führen, und das ist, wenn wir sozusagen über Startups irgendwie sprechen, es ist einfach Fakt, dass unfassbar viel Bürokratie mitschwingt. Also das fängt irgendwie dabei an, dass man irgendwie aufzeichnen muss, wenn man einen Werkstudenten irgendwie einsetzt, was da genau die Tätigkeiten sind. Also wird unfassbar viel produziert und dann geht das einfach weiter. Vor allem, wenn es darum geht, eine Technologie beim relativ großen Unternehmen einzuführen, das Thema Datenschutz, das Thema IT-Security, das sind Themen, die sozusagen nicht unbedingt was mit der Lösung zu tun haben, aber trotzdem abgearbeitet werden müssen. Also das heißt, wir haben Datenschutzbeauftragten, wir haben Leute, die sich um die IT-Security kümmern und das sind sehr viel bürokratische Themen, die man machen muss, aber
jetzt erlaubst du mir aber die Frage, würdest du dann trotzdem wieder eine Firma gründen, wenn du mir von diesem ganzen bürokratischen Aufwand sprichst?
Ach, definitiv.
Warum?
Ich hatte letztens mit einem Bekannten von mir darüber gesprochen und ich weiß, dass ich seit Kindesbeinen nie eine andere Option bei mir gesehen habe.
Okay, seid ihr beide eigentlich Österreicher oder nur du?
Nee, David ist Hamburger.
Okay, man trifft sich in der Mitte der Strecke, das ist dann Berlin.
Genau.
Also, hätte man in Österreich das auch gründen können? Ist der Berlin vielleicht andersrum formuliert, ist Berlin von Vorteil oder von hätte man es überall gründen können, die Firma?
Ich glaube, dass mittlerweile auch ein Wien definitiv da aufgeholt hat. Aber ich bin Berlin unfassbar dankbar für die Chancen, die wir bekommen haben.
Und was gibt es da für Beispiele?
Also wir hatten beispielsweise unser erstes Office, das war richtig, richtig cool. Oder eigentlich unser zweites Office, das erste Office war bei mir zu Hause in 36 Quadratmeter Studentenbude. Das zweite war dann, ungelogen, ein knapp 400 Meter Quadratmeter großer eine Halle. Und zwar hinterm Hamburger Bahnhof. Das war echt irre und wir hatten das irgendwie dann untervermietet teilweise, weil wir das natürlich selbst irgendwie nicht leisten konnten. Und das war irre. Das war 20 Meter Deckenhöhe. Und wir saßen da, glaube ich, knapp 3 Jahre drinnen und jeder Kunde, der zu uns kam, hat gesagt, wow, was ist das für eine
Location? Warum soll der raus?
Ja, das ist eben auch Berlin. Irgendwann einmal kamen die Eigentümer zu uns und meinten, Jungs, ihr müsst raus. Wir so, okay. Genau, die haben diese Hallen haben sie platt gemacht und haben da jetzt mittlerweile, glaube ich, stehen 6-stöckige Häuser.
Nee, man liest ja zum Beispiel, dass ja in ganz Deutschland Berlin definitiv führend ist für die ganze Startup-Szene. Ich komme ja aus München, da erlebe ich auch eine intensive Startup-Szene. Ich kenne sie aber auch in Hamburg und in Köln, bin immer ganz erstaunt. Definitiv. Aber wenn man sich die Zahlen, die Reisen, die Statistik anschaut, ist der Berlin ja schon sehr führend, ne? Muss man unumwunden sagen. So, jetzt an euch beide. Wir haben gehört, wo ihr steht, dass es auch manchmal nicht so einfach ist in manchen dieser Bereiche. Wo steht ihr denn so in 5 bis 10 Jahren? Wenn ich euch in 5 oder 10 Jahren nochmal interviewe, was sagt ihr dann, wenn euer Traum sich umsetzen würde, wo steht ihr da?
Also beim, ich bin jetzt derjenige, der in diesem Konstrukt da keine konkreten Ergebnisse vorweisen kann. Aber
du hast ja den größten Traum von allen.
Wenn ich es hinbekomme, Protagonisten in der Parteienlandschaft zu überzeugen, dass sie in diese Zeit mitgehen, dass sie sagen, wir wollen den Menschen zuhören, wir wollen die guten Ideen, die rausgefiltert werden. Es wird dann auch, das Tool ist so ausgelegt, dass man Trolle außen vor lässt, dass wir wirklich die Schwingung der Bevölkerung in allen möglichen Lebenslagen rausfiltern, rausziehen. Und die auch als Grundlage für weitere Entscheidungen nutzen, dann ist es so vielseitig einsetzbar, dass wir anhand dieses Tools, wenn wir den Start hinbekommen, in ganz, ganz vielen Lebenslagen als selbstverständlich betrachten.
Mhm. Das heißt, zukünftig dann in der politischen Meinungsbildung, wir wissen sofort, wir reden über Table of Visions, lass uns nochmal Table of Visions integrieren, damit wir dann wirklich da die Basis hinbekommen. Früher sprach man von Open Innovations, ihr seid jetzt eine konkretisierte Plattform dafür.
Es ist auf alle Fälle so, es muss ja jetzt nicht unbedingt Table of Visions sein, aber Table of Visions steht dafür, dass es ausgetestet ist. Es funktioniert. Das ist so ein bisschen, wenn man rückblickt auf die Entwicklung des Computers. Man musste, also ich bin so von der Generation her mit den Anfängen groß geworden, mit C64 und Datasette, und man musste Programmiersprachen können. Der große Siegeszug der Computernutzung hat eigentlich mit Word oder mit Windows angefangen. Und in dem politischen Business ist so diese Benutzerfreundlichkeit, also hat sich nicht geändert. Es ist noch so wie vor 50 Jahren. Und man sollte diesen Schritt gehen, zu sagen, wir vereinfachen die Prozesse und wir nehmen die Menschen so mit, dass also junge Leute, die das sowieso so aus dem Selbstverständnis raus verstehen, aber auch ältere Leute, also meine Mutter mit 77, die hatte auch ein Smartphone und kommt damit super zurecht. Mhm. Es ist immer die Frage, wie einfach die Benutzeroberflächen gemacht werden. Und dieses Tool ist ja auch, wenn man dieses Thema Bürgerhaushalte jetzt anschaut, es gibt kein Argument, warum man einen Bürgerhaushalt nicht mit so einem Tool organisieren soll.
Mhm. Übrigens, da könnt ihr gerne ein anderes Podcast von uns hören. Da hatten wir vor kurzem gerade jemanden, der uns ganz klar erzählt hat, wie wir eben auch ganz einfache Software-Oberflächen haben können für andere, für ältere Zielgruppen beispielsweise. Hört uns das an, das lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt zurück nochmal auch zum David. 5 bis 10 Jahre, wo steht ihr da? Als jetzt von der klassischen Startup, von der Firma selbst?
Genau, ich meine, mittlerweile haben wir sozusagen jetzt diese klassische Phase vom Startup-Tum so ein bisschen überwunden. Also ich glaube, rein offiziell betrachtet sind wir gar kein Startup mehr.
Das ist auch eine furchtbare Definition, man ist jemand ein Startup.
Ne? Definitiv, ja. Ich glaube, in den Köpfen ist es aber nach wie vor gesetzt, deswegen passt das auch sehr gut. Ich finde es irre, wie weit wir jetzt eigentlich gekommen sind. Wir haben mittlerweile mehrere, ja, 100.000 Mitarbeiter, die irgendwie unsere Software verwenden. Ich finde das irre, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Menschen sozusagen mit dieser Technologie enabled werden, selbst Ideen und Projekte umzusetzen. Und wenn ich diesen Weg sozusagen für mich weiterspinne, dann sehe ich sozusagen in den nächsten 5 Jahren würde ich die Zahl gerne noch irgendwie noch weiter nach oben bringen und möglichst viele weitere Mitarbeiter in großen oder selbst kleineren Firmen wirklich begeistern für das Thema Ideen und Innovationen. Das ist das, was mir wirklich total antreibt. Das ist wirklich was das Unternehmertum betrifft, da lebe ich meinen Traum. Also ich könnte mir wirklich auch auf die Frage fallen, ich könnte mir niemals was anderes vorstellen. Also von daher genauso weiter.
Das hatte ich jetzt echt getroffen, die Frage dann dementsprechend. Ne? Und ich fand es gerade sehr treffend, weil du hast mir so aus dem Herzen gesprochen, Innovationen, die kommen nicht von externen Beratern, die kommen von den eigenen Mitarbeitern. Das sind die wichtigsten Ideengeber. Das sind diejenigen, man braucht eigentlich immer nur in eine Kantine gehen und mal fragen, was kann man besser machen, da kriegst du genügend Ideen. Die kritische Frage ist dann, wie werden diese Ideen auch erfolgreich umgesetzt, damit sie wirklich Innovationen heißen können. Das haben wir in der Politik, das haben wir in Firmen überall. Und finde ich jetzt spannend, was ich von euch lernen konnte. Also erstmal schon mal sehr viel herzlichen Dank. Ich drücke euch fest die Daumen, dass du deine Millionen dahin bekommen kannst. Und das andere können wir alle mit live mitbekommen, ob Matthias mit dem Idee, das in die Gesellschaft hineinzubekommen, auch sich so durchsetzt. Das können wir dann alle dann live beobachten. Finden tut man euch auf welcher Homepage-Nummer? Wie heißt die Homepage-Adresse?
Genau, Table of Visions findet man unter www.tableofvisions.com.
Und da findet man auch dann den gesellschaftlichen Ansatz, wenn man den Matthias erreichen will.
Genau.
Super. So, jetzt am Schluss erlaube ich mir wieder euch lieben Hörern den Hinweis, dass wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch bitte weiter. Gebt uns Sterne oder Herzchen auf euren Streaming-Plattformen und informiert euer Netzwerk. Denn, wie ich schon immer wieder sage, wie bei den Startups leben auch wir von der Werbung und von der Weiterempfehlung. Also bleibt dran, empfehlt uns weiter, euer Markus.